Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und die Hoffnungen kommen zu mir wie wagemutige Seeleute, wie Kontinententdecker auf einer Insel. Und sie bleiben auf mir einen Tag oder zwei und ruhen, und danach segeln sie fort. Ein Wort des in Würzburg geborenen und nach Israel emigrierten Yehuda Amichai. Herzlich willkommen zum Gottesdienst am Sonntag Kantate. So ähnlich ist es auch mit den Liedern. Sie bleiben einen Moment in uns und dann segeln sie fort. Kantate, das Gotteslob nach Ostern. Wir singen es, wir teilen es, wir tragen es in die Welt. Und wir versuchen das zum Eingang mit einem Lied im Wechsel, die Du meine Seele singe, die erste Strophe gemeinsam und dann so aufgeteilt, wie Sie es lesen. Psalm 98, der 98. Psalm, singet dem Herrn ein neues Lied. Wir beten ihn im Wechsel und in ganzen Versen und in zwei Gruppen. Die eine Gruppe am Ambo, am Lesepult ausgerichtet, die andere Gruppe an der Kanzel, die Ambo-Gruppe beginnt.
Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder.
Er schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm.
Der Herr lässt sein Heil kund werden. Vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar.
Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel. Aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes.
Jauchzet dem Herrn alle Welt, singet, rühmet und lobet.
Lobet den Herrn mit Harfen und mit Saitenspiel.
Mit Trompeten und Posaunen, jauchzet vor dem Herrn, dem König.
Das Meer brause und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen.
Die Ströme sollen frohlocken und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn, denn er kommt, das Erdreich zu richten.
Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Schöpferischer Gott, himmlischer Vater, an diesem Morgen sind wir empfindsam für die Gesänge in dieser Welt. Was für ein Wunder, dass sie da sind. Nicht nur unsere eigenen Lebensmelodien, Seufzer und Symphonien. So viele Stimmen und Lieder, die deine große Schöpfung durchwirken und bewohnen, von den kleinsten Wesen bis zum Klang der Planeten und Gestirne. Mach du uns hellhörig für deine Sprache, deine Tröstungen und Mahnungen, deine feine Stimme besonders in den zerbrechlichen Wesen und Geschöpfen. Weil wir den weiten Raum und den Frieden des Herzens suchen, weil wir deine Stimme suchen, darum sind wir hier. Vor dich legen wir in der Stille, was uns hierher geführt hat. Stärke du uns von Neuem durch dein Evangelium und durch deinen Lebensodem. Wir werden still. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht fallen werde. Amen.
Die Schriftlesung für den heutigen Sonntag, Kantate, steht in Kolosser 3, die Verse 12 bis 17. Ich lese nach der neuen Genfer Übertragung. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, in Bescheidenheit, Rücksichtnahme und in Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber begleitet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben. Und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen und dankt dabei dem Vater durch ihn. Selig, die Gottes Wort hören und in ihrem Herzen bewahren. Amen.
Einen kleinen Regiehinweis muss ich Ihnen oder möchte ich Ihnen geben zu dem nächsten Lied 601. Kommt herbei, singt dem Herrn. Wir singen die Strophen 1 bis 3 und 6, also so wie es angekündigt, also die erste Ankündigung. Und es wäre schön, wenn in dem ersten Teil, bei dem die Wiederholung ist, die Frauenstimmen beginnen und die Wiederholung die Männerstimmen singen und dann wir den weiteren Teil miteinander singen. Und das gilt für alle angezeigten Strophen.
Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für den Sonntag Kantate, für diesen fünften Sonntag nach Ostern, steht im ersten Buch Samuel im 16. Kapitel, die Verse 14 bis 23. Der Geist des Herrn aber wich von Saul, und ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn. Da sprachen die Großen Sauls zu ihm: Siehe, ein böser Geist von Gott ängstigt dich. Unser Herr befehle nun seinen Knechten, die vor ihm stehen, dass sie einen Mann suchen, der auf der Harfe gut spielen kann, damit er mit seiner Hand darauf spiele, wenn der böse Geist Gottes über dich kommt und es besser mit dir werde. Da sprach Saul zu seinen Leuten: Seht euch um nach einem Mann, der des Saitenspiels kundig ist, und bringt ihn zu mir. Da antwortete einer der jungen Männer und sprach: Ich habe gesehen einen Sohn Isais des Bethlehemiters, der ist des Saitenspiels kundig, ein tapferer Mann und tüchtig zum Kampf, verständig in seinen Reden und schön gestaltet, und der Herr ist mit ihm. Da sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen: Sende zu mir deinen Sohn David, der bei den Schafen ist. Da nahm Isai einen Esel und Brot und einen Schlauch Wein und ein Ziegenböcklein und sandte es Saul durch seinen Sohn David. So kam David zu Saul und diente vor ihm. Und Saul gewann ihn sehr lieb, und er wurde sein Waffenträger. Und Saul sandte zu Isai und ließ ihm sagen: Lass David mir dienen, denn er hat Gnade gefunden vor meinen Augen. So oft nun der böse Geist von Gott über Saul kam, nahm David die Harfe und spielte darauf mit seiner Hand. So wurde es Saul leichter, und es ward besser mit ihm, und der böse Geist wich von ihm. Herr, segne du unser Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, unaufhaltsam und verbissen kommen die Gewitter. Eines zieht herauf mit dem Ostwind, ein anderes poltert von Westen über Stadt, Land, Dorf. Manchmal treffen sie von allen Seiten zusammen über unseren Dächern. Gut, wenn wir Häuser haben, die uns Schutz gewähren. Unaufhaltsam und verbissen kommen die Unwetter auch über Länder, Gesellschaften, über Mensch und Tier. Dort richtet sich eine Macht auf, bedrohlich und übergroß. Eine andere, die uns Schutz versprochen hat, bricht zusammen. Und wo sind wir dann? Warum ist das so? Und was tun wir, wenn der Boden wankt und wenn die Wände unserer Behausungen nicht mehr sicher stehen? Vor 4 Wochen ist der israelische Schriftsteller, Kinderbuchautor und Kolumnist Meir Shalev in Jerusalem gestorben. Einmal erzählt er von zu Hause und von David und von Saul. Seine Mutter habe den König Saul geliebt, dessen tragische Seele habe ihrem Temperament und ihren Neigungen entsprochen. Dagegen habe der Vater den König David geliebt, dessen heroische Gestalt habe seinem Ideal entsprochen. Es habe zu Hause darüber flammende Debatten gegeben. Sie hätten meistens begonnen als ein harmloses Säbelfechten mit Zitaten und unterschiedlichen Bibelauslegungen. Geendet hätten sie in der Regel im Streit, vor allem weil die Argumente seines Vaters darauf hinausliefen, zu behaupten, Saul sei zweifellos eine tragische Figur gewesen, aber seine Tragik habe einzig darin bestanden, dass er die entlaufene Eselin seines Vaters nicht habe finden können und dass das so für die Geschichte Israels der falsche Mann am falschen Ort gewesen sei. Zur Erinnerung, das erste Buch Samuel erzählt uns einige Kapitel zuvor, wie der junge und schöne Saul aus dem Stamm Benjamin, der alle anderen Israeliten um Haupteslänge überragt, Saul ist der einzige hebräische Anführer, dessen Körpergröße die Bibel erwähnt, wie also dieser junge, hochgewachsene, gut aussehende Mann auf der Suche nach verlorenen Eselinnen seines Vaters, dem Propheten Samuel, über den Weg läuft, der ihn ohne Zögern auf himmlischen Befehl hin zum Fürsten über Israel salbt. Saul hat keine Chance, sich gegen diese spontane Königssalbung, das Gegenstück zur gestrigen, bestens vorbereiteten in London, zu wehren. So wird er nach göttlichem Plan unversehens zum ersten König in Israel. Er erweist sich in der Folge als ein durchaus begabter Stratege und als ein tapferer Kämpfer gegen die Philister und gegen manche anderen bedrohlichen Nachbarn. Nebenbei ist zu bemerken, dass das Königtum in Israel von göttlicher Seite her gesehen kein lange gehegter Wunsch war, sondern vielmehr ein Zugeständnis an die unzufriedenen Israeliten, die sich wie alle anderen Völker in der Umgebung so sehr einen eigenen König gewünscht hatten. Warum haben wir nicht auch einen glanzvollen, mächtigen Anführer? So denken und so sagen sie. Saul ist erfolgreich. Er gewinnt Kriege und gründet einen festgefügten Staat, dessen Macht er stetig ausbaut. Aber dann brauen sich Gewitter über ihm zusammen. Mehr und mehr wird er von Selbstzweifeln geplagt, immer fataler bestimmen Misstrauen, Schwermut und Jähzorn sein Handeln. Er, der Ursprung einer neuen Ordnung sein will, wird plötzlich krank und einsam und bedrückt und aggressiv. Was ist passiert? Das Glück verlässt Saul? Nein, nicht das Glück verlässt ihn. Gott selbst verlässt ihn, lesen wir im ersten Samuel-Buch. Der Geist des Herrn weicht von Saul und ein böser Geist, auch vom Herrn, ängstigt ihn. Im größeren Zusammenhang der Erzählung lässt Gott Saul fallen wegen einer seltsamen Verfehlung. Saul tötet nicht, wie von Gott gewünscht, den König der Amalekiter und auch nicht die Tiere des Nachbarvolkes. Er vollstreckt nicht den Bann und vernichtet nicht jeden und jede und jedes. Er lässt sie am Leben. Und dann will Gott ihn loswerden und zieht sich nach einem Nachfolger um. Beziehungsweise, er hat ihn schon gefunden. Denn als der ahnungslose Saul nach dem jüngsten Sohn Isais in Bethlehem rufen lässt, war der Prophet Samuel bereits dort und hat den Hirtenjungen David wie einst Saul zum neuen König gesalbt. Saul weiß davon nichts. Aber er ahnt es und seine Welt verdüstert sich. Liebe Gemeinde, es ist keine einfache Geschichte und nicht wirklich erbaulich an diesem fünften Sonntag nach Ostern Kantate. Nicht menschlich und schon gar nicht theologisch. Denn auch der Himmel spielt ein doppeltes, ein übles Spiel. Gott schleust den Nachfolger, den neuen Herrschertypus David, kultiviert, sportlich, umsichtig, couragiert, reflektiert und von nicht weniger schöner Gestalt, inkognito an den Hof des geplagten Königs. Was er auch tut, Saul hat gegen David keine Chance, weil der Himmel aus uns unerfindlichen Gründen sich gegen ihn entschieden hat. Wir Leserinnen und Leser erkennen in Saul eine tragische Gestalt wie aus der griechischen Tragödie. Und Meir Shalev erinnert an die rabbinischen Interpreten des Schicksals Sauls. Diese jüdischen Weisen sagen, Saul sei gescheitert, weil er keinen Makel besaß. Da er nichts auf dem Kerbholz gehabt habe, habe auch nicht die ständige Bewährungsstrafe über ihm geschwebt, mit der die Regierenden sonst im Zaum gehalten werden. Der gute Geist des Herrn also weicht von Saul und ein böser Geist vom Herrn versetzt ihn in große Angst. Wohlgemerkt, ein böser Geist von Gott selber, die Erzählung macht nicht die geringste Anstalt, etwas zu retuschieren. Man hat durch die Jahrhunderte hindurch spekuliert, was denn mit der Seele Sauls gewesen sei. Warum er so verstört, in Schrecken versetzt, umgraust, verängstigt, verfinstert, so die vielen Übersetzungen des hebräischen Ba'at gewesen sei. Ein Melancholiker, ein manisch-depressiver Mensch, ein Mann mit Paranoia oder was auch immer. Aber es lässt sich nicht einfach als eine seelische Krankheit deuten. Es wäre zu einfach. Die Erzählung lässt am Ende keinen Zweifel. Dieser traurige erste König in Israel hat den Rückhalt, den Boden, der ihn trägt, verloren. Wir sehen seinen Abstieg, seinen Fall, sehen seinen tiefen Schmerz aus Ohnmacht, Angst und Wut und Kränkung und Bodenlosigkeit, den jeder Mensch erleben und erleiden kann. Und es gibt, menschlich gesehen, keine erkennbare Schuld und keine Ursache, die dafür eine Erklärung gäbe, außer der, dass ihn das Glück verlassen hat oder theologisch, dass ihn Gott verlassen, verworfen und mit einem Geist begabt hat, der ihn zu Boden reißt. Wir hören in ihm also aus der Ferne Hiobs Stimme und die Psalmen klagen und das Elend von so vielen, die verzweifeln über ihrem Leben. Liebe Gemeinde, was machen wir jetzt mit dieser Geschichte? Wir und allem voran die Frauen, Männer, Kinder, über die das Schicksal hereinbricht wie die großen Ungewitter. Die Erzählung aus dem 1. Samuel-Buch lässt uns nicht ganz allein in dieser menschlichen und theologischen Not. Auch wenn der Niedergang Sauls unaufhaltsam ist und er am Ende zusehen muss, wie ihn auch im Kampf mit den Philistern das Glück verlässt und er seine drei Söhne fallen sieht und wie er, nachdem sich sein Waffenträger weigert, ihn zu töten, sich selber in der Schlacht im Gebirge Gilboa in sein Schwert stürzt. Der große Bogen dieser Erzählung, die zurückblickt in die Anfangszeiten Israels, ist unbarmherzig, hart und bitter. Aber es gibt in dem Erzählten so etwas wie Inseln, Oasen, Hoffnungspunkte, die herüberreichen bis in unsere Tage. Momente, kleine Episoden der Menschlichkeit, der Güte und der Liebe. Auch sie gehören hinein in diese Erzählung. Und sie sind ebenso wenig retuschiert wie das große Drama um den König Saul. Denn nicht nur Saul hat menschliche Regungen, empfindet Güte und Barmherzigkeit gegen seine Feinde, deren Leben er verschont. Es gibt in seinem Umkreis Menschen, die sich sorgen, die Mitgefühl mit ihm empfinden. Und Saul hört auch auf sie. Er ist nicht beratungsresistent. Er sieht, dass es ihm schlecht geht, dass er krank ist. Wir begegnen Menschen, die sehen, wie ihr König leidet, die sich fragen, wie sie helfen können und die schließlich auf den Gedanken kommen, dass Musik diese erschütterte Seele heilen könnte. Kein »Reiß dich zusammen, du musst stark sein«, kein »Du bist der König, also verhalte dich entsprechend«. Stattdessen Musiktherapie in einer kriegerischen Welt, stattdessen diese innige Liebe Sauls zu David. Man darf das hören, und Saul gewann ihn sehr lieb und er wurde sein Waffenträger. Eine schon sprachlich ungewöhnliche Aussage in der hebräischen Bibel über die Beziehung zwischen dem König und seinem Diener. David ist beileibe nicht nur der Musiker, der dem König von Zeit zu Zeit das Gemüt beruhigt und erhält. Der Waffenträger ist in unmittelbarer Nähe zum Souverän, und zwar immer. Und dann sind da jene Momente, in denen der junge David sein Saiteninstrument zu spielen beginnt und in denen er Räume schafft, die die Welt für einen Moment verändern. Dann ist da jene Gabe des jungen Hirten, mit seiner Musik Türen zu öffnen, die sogar den bösen Geist, der von Gott kommt, für eine Weile vertreiben. Es ist, als kämpften alle drei, die Musik und David und Saul, wie der Erzvater Jakob einst an der Furt des Jabok mit Gott selber. Und es gelingt, das Dunkle Gottes für eine Weile zu vertreiben. Es gelingt, das Donnergrollen und das Gericht und den Zorn zu bändigen. Und für eine Weile ist ein Friede da, der die Türen öffnet in jenen anderen Shalom, der das Ziel und die Mitte aller Schöpfungswerke Gottes ist, so lesen wir. Und die Menschen, die diese biblische Erzählung aufgeschrieben haben, wissen das. Und sie geben diesem anderen eine Chance, auch wenn sie nicht groß ist. Ja, sie geben ihm eine Chance. Und sie überliefern neben den Geschichten über den Niedergang Sauls und den Aufstieg Davids auch die Lieder und die Gesänge Davids. Und mit ihnen die Möglichkeit, unsere Möglichkeit, diesen Frieden nicht nur eine Episode sein zu lassen, sondern ihn hereinzuholen in unser Leben, in unsere Freuden und Verlorenheiten. Und darum, unter anderem, singen wir heute. Und deshalb gehören zu jedem Gottesdienst Gesang und Musik als diese Oasen des anderen. Diese kleine Geschichte zwischen Saul und David, die uns heute bewegt, liebe Gemeinde, ist nur eine winzige Episode im dramatischen Fluss der Samuel- und der Königsbücher. Man könnte sie eigentlich vernachlässigen. Aber ist es nicht ähnlich mit der Geschichte des Nazareners in dieser Welt? Ist die Geschichte Jesu Christi historisch gesehen denn etwas anderes als eine winzige Episode im Fluss einer blutigen und brutalen Weltgeschichte? Sind die Mahlgemeinschaften, die therapeutischen Momente, die Heilungen, Klärungen, Ermutigungen Jesu im Namen Gottes, im Namen dieses Gottes, etwas anderes als kleine, schöne, aber letztlich doch verlorene Augenblicke im Fluss der Zeit? Wir, liebe Gemeinde, wir glauben und bekennen, nein, niemals und immer wieder nein. Wir setzen alles daran, dass diese Momente der Heilung und des Friedens nicht einfach belanglose Episoden sind. Jesus selber hat sein Leben dafür eingesetzt. So als müsste er den rätselhaften Gott, der uns in den Geschichten um David und Saul und so manches Mal in unserer Bibel und auch in unserem eigenen Leben begegnet, retten vor dem eigenen dunklen Geist und vor der Finsternis. So als müsse er selber Gott Licht machen. Jesu Frage, Jesu Aufschrei am Kreuz, der zugleich die Frage und der Aufschrei des Psalmisten ist. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er ist voller Anteilnahme für die Verlorenen der Geschichte. Er holt sie herein in den Zusammenhang mit Gott. Jesus fordert diesen Zusammenhang ein. Niemand ist verworfen. Das ist seine Botschaft. Das ist der Kampf, den er auf Golgatha kämpft. Das ist die titanische Last und die Frage, die er in seiner Person als verurteilter Gotteslästerer nach Golgatha trägt. Und am Ostermorgen haben wir eine Antwort. Sie liegt in den Begegnungen, die die Jüngerinnen und Jünger hatten. Sie liegt in den Mälern mit dem Auferstandenen am See. Sie liegt in den Gemeinschaften der jungen Kirche, in ihren österlichen Gesängen und Hymnen und Psalmen, in ihrem Gotteslob, in ihrem Stammeln und Staunen. Sie liegt in den verwandelten Räumen, in denen die Musik lebendig ist, in denen die Liebe eine Chance hat und jener gute Geist, den Jesus Christus uns in diesen Tagen neu verheißt. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in ihm, in Christus Jesus. Amen. Wir halten Fürbitte, wir beten und wenn es Ihnen möglich ist, dann sind Sie eingeladen, aufzustehen. Zwischen den Bitten singen wir die Taizé-Strophe, singt dem Herrn ein neues Lied. Lob singt ihm alle Zeit, Lob singt ihm alle Zeit. Herr Sattelberger an der Orgel wird's intonieren und wir stimmen dann gleich ein.
Mit Dankbarkeit bringen wir dir, lebendiger Gott, an diesem Morgen unser Gebet. Du sendest uns in diese Welt als Zeuginnen und Zeugen von Ostern. Nicht wehrlos und nicht hilflos sind wir auf dem Weg. Mit Würde tragen wir das Kraftkleid der Hoffnung, den Mantel der Demut, den Wanderstab derer, die in Freiheit aufbrechen in dein Neues. Du würdigst uns in dieser Welt, der Resonanzraum deines Evangeliums zu sein, die feinen, zerbrechlichen Gefäße deiner guten Nachricht. Du führst uns zueinander im Geist des Auferstandenen. Mit Liedern, mit Psalmen, Gebeten berührst und stärkst du Leib und Seele. Du erfreust uns durch die Weggemeinschaft von Schwestern und Brüdern. Dafür danken wir dir von Herzen. Wir singen.
Singt dem Herrn ein neues Lied, lobet ihm alle Zeit, lobet ihm alle Zeit.
Hilf du uns, in diese aufgewühlte Welt dein österliches Lied zu tragen. Hilf uns, inmitten von Krieg und Verunsicherung die Stimme der Versöhnung und des Friedens zu sein. Inmitten von Verletzung und Kränkung hilf uns bezeugen, dass Heilung möglich ist. Erfülle unsere Lieder, unsere Psalmen, Gesänge, Gebete, unsere Begegnungen mit österlicher Kraft, mache sie zu Räumen der Wandlung. Hilf uns, mit den Weinenden zu weinen und mit den Freudigen die Freude zu teilen. Gib uns in der Nachfolge Jesu alle Fantasie und Inspiration, zu trösten, aufzubauen, zu befreien, zu verbinden, zu vergeben, zu heilen. Wir singen.
Mit dem Herrn ein neues Lied,
deine Geschöpfe sind wir, ewiger Gott. Über alle von Menschen gemachten Grenzen hinaus. Gemeinsam mit allen Wesen sind wir der Echoraum deiner Schöpfung, der Milliarden Stimmen in dieser weiten Welt, die jubeln, seufzen, klagen, die sich ausstrecken nach Leben. Hilf uns, aufeinander zu hören. Hilf uns, achtsam miteinander auf dem Weg zu sein. Dir bringen wir unsere Bitten für den Frieden in den viele zerrissenen Regionen dieser Welt. Dir bringen wir unsere Sorge um die bedrohte Schöpfung, um das Klima, um die Ernährung von Millionen Menschen. Vor dich legen wir unsere Bitten für Menschen aus unserem Lebenskreis, deren Namen wir dir in der Stille nennen. Für sie und für unsere Wege beten wir mit Jesu Worten.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Thank you.
Vielen Dank für die Kollekte vom letzten Sonntag. Ich habe leider vergessen nachzuschauen, wie viel das war, aber ganz herzlichen Dank trotzdem. Die Kollekte dieses Gottesdienstes erbitten wir für die kirchenmusikalische Arbeit an der Hospitalkirche. Ein wichtiger Anteil unserer gemeindlichen Mittel kommt der Pflege und dem Unterhalt unserer Bornefeld-Orgel zugute. Darüber hinaus helfen Sie uns, mit Ihrer Gottesdienstkollekte die besonderen Konzerte und die musikalischen Beiträge zum Gottesdienst mitzufinanzieren. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich möchte Sie noch zu ein paar Veranstaltungen ganz herzlich einladen, und zwar schon am Dienstag zu der Reihe Vita Contemplativa, 18 Uhr bis 19.30 Uhr. Diesmal geht es um Karl Friedrich Graf Durkheim vom doppelten Ursprung des Menschen. Dann zur Mittagsmusik, zu den Veranstaltungen rund um den heiligen Franziskus wird Herr Schwarz gleich noch was sagen. Nächsten Samstag ist ein Abendmahlgottesdienst vor der Konfirmation zu den die Konfirmanden, die Familien von allen drei Innenstadtkirchen hier in der Hospitalkirche das erste Konfirmandenabendmahl feiern. Jetzt weiß ich nicht, ist Einladung Gemeinde? Ja, herzliche Einladung an die Gemeinde hier um 18 Uhr. Und am Sonntag findet dann der Konfirmationsgottesdienst in der Stiftskirche um 10 Uhr statt. Hier in der Hospitalkirche wird auch Gottesdienst sein, wie gewohnt um 11 Uhr mit Pfarrerin Monika Renninger. Auch herzliche Einladung hierzu. Ja, gut. Und alles andere auf dem Liturgieblatt.
Wenn Sie Fragen haben, dann gerne auch nachher beim Kaffee und beim Gespräch, zu dem wir auch herzlich einladen. Wir haben an Christi Himmelfahrt einen Studientag, einen Gottesdienst zunächst einmal mit Musik von Olivier Messiaen. Und nachmittags setzen wir uns mit diesem französischen Komponisten, der sehr intensiv sich mit Naturstimmen, mit Vogelstimmen auseinandergesetzt hat oder beschäftigt hat, auseinander. Und mit der Oper, die zum ersten Mal hier in Stuttgart, so muss ich sagen, aufgeführt wird. Ein Riesenwerk über Franz von Assisi, die wenige Male überhaupt in der Welt aufgeführt wird, lange dauert. Und wir haben einen Studientag dazu, zu dem wir herzlich einladen. Sie finden das auf diesen Flyern und natürlich auf dem Programm. Bevor wir hinausgehen und um den Segen bitten, erheben wir uns und wir singen dann als Schlussstrophe Ich lobe meinen Gott, wenn Sie so nett sind, das gleich aufzuschlagen. Wir denken natürlich und haltend Fürbitte für die Konfirmantinnen und Konfirmanden. Wir denken an und halten Fürbitte für. Es sind sehr wenige. Aber es sind tolle junge Leute, mit denen wir jetzt ein Jahr Zeit erleben durften, miteinander reden und miteinander die biblischen Themen vertiefen konnten. Das ist Carla Bausch, Nikolaus Fischbach, Oskar Grube, Mika Hanisch, Sophia Merz da oben und Janis Platz. Für Sie alle, für Ihre Familien beten wir für Ihren Weg und hoffen, dass es ein schöner Festtag wird. Lassen Sie uns diese letzte Strophe, Ich lobe meinen Gott, miteinander singen.
Seinen Namen, ich
Geht in diesen Tag, in diese Woche im festen Vertrauen auf den Zuspruch und auf die Wirksamkeit des Segens Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden.